Gespräche mit Hannah und Louis.
Hey Hannah!
Hallo Louis, wie geht's dir?
Ganz wunderbar.
Wie das
eigentlich
schön.
Jede Folge.
Dir auch? Ja, alles doch gut so. Ja, mir geht's auch gut. Alles
perfekt.
Bestens.
Ja, wir haben letzte Folge eigentlich ganz übersehen, dass wir letzte Folge die Jubiläumsfolge hatten.
Ja, und es ist ja auch noch was passiert. Du bist übergetreten.
Stimmt, das ist dann tatsächlich passiert, wie angekündigt.
Ja, also ganz offiziell bist du jetzt in der Raider-Stufe.
Richtig.
In unserer Raider-Sippe.
Ja.
Und fühlst du dich wohl?
Ja, doch, auf jeden Fall. Es war ein sehr schöner Übertritt und auch schon ein erstes schönes Rover-Lager. Aber wir haben ja auch noch einen Gast bei uns und nicht nur uns beide.
Genau.
Wen haben wir denn heute dabei? Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo. Hier ist der Yannick. Ich bin Truppfeldmeister bei den Karuskern in Kitzingen und Bundespfadfindermeister.
Sehr schön. Was ist denn dein Lieblingslied? Das fragen wir auch immer.
Mein Lieblingslied?
Also Pfadfinderlied.
Ach, Pfadfinderlied.
Genau.
Ich glaube, Timojak oder Magdalene auf Deutsch.
Oh.
Okay.
Also das hatten wir noch nicht, aber das ist cool.
Ja,
weil das ist was nicht so oft gesungen wird, aber sehr schön ist.
Ja, es liegt vor allem daran, dass ich da ja meistens eine besondere Rolle einnehme. Das macht zum einen Spaß, zum anderen zerstört es auch immer meine Stimme. Und ich habe da einfach ganz besondere Erinnerungen an den Singewettstreit in Goa. Da habe ich das Lied kennengelernt.
Ah.
Magst du vielleicht eine Anekdote, eine Geschichte erzählen, die du immer erzählst, wenn jemand dich nach einer Pfadfindergeschichte fragt?
Ja. Und zwar gibt es da eine berühmte Geschichte, eine berühmt-berüchtigte aus Schweden. Damals war ich Sippenführer und hatte zwei Sipplinge dabei, den Steffen und den Manfred. Und ja, die meisten werden die beiden nicht mehr kennen. Der Steffen war immer eher so ein zarter Typ, zart beseitet. Mhm. Und der Manfred, er ist so der Mann fürs Grobe, war ja auch nicht ganz einfach. Und jedenfalls waren wir in Schweden, hatten ein Kanu-Wanderlager und haben unseren Wimpel am Start der Tagesetappe vergessen. Das ist uns dann abends aufgefallen.
Oh.
Und es war schon dunkel, wir wollten Abendrunde machen, der Wimpel hat gefehlt. Und dann haben unsere Truppführer, uns drei in einem Kanu, die gesamte Tagesetappe im Dunkeln losgeschickt, damit wir unseren Wimpel wiederholen sollen. Und da mussten wir dann halt im Dunkeln nachts über den See paddeln. Und ich weiß noch, ich war hinten als Steuermann und hatte die Karte und so eine Öllampe. Mhm. Der Manfred war vor mir in der Mitte und hatte ziemlich Angst im Dunkeln und genauso wie der Steffen, nur haben die beiden das ziemlich unterschiedlich bearbeitet. Mhm. Der Steffen saß vorne und hat nicht gepaddelt und hat geweint. Der Manfred saß in der Mitte und hat gesagt, das hat auch alles keinen Sinn. Wir fahren doch nur einfach in die Nacht, ins Dunkel und wir verirren uns und wir müssen wieder zurück. Und dann hat der Manfred quasi angefangen, in die andere Richtung zu paddeln und unser Boot hat sich im Kreis gedreht. Und ja, das war eine ziemliche Grenzerfahrung oder Grenzsituation, da mit zwei sehr überforderten Siblingen im Boot. Und letztendlich musste ich da auf den Manfred mehr als gut zureden. Letztendlich musste ich ihm sein Paddel abnehmen und ihm einfach versichern, dass ich weiß, wo wir hinfahren. Aha. Der Steffen hat sich vorne mit unserer Notschokolade getröstet. Und dann habe ich die beiden letztendlich zu dem Strand gefahren. Das hat ein paar Stunden gedauert. Und als wir dann dort angekommen sind und wir unseren Wimpel wieder hatten, war irgendwie Ja, weiß auch nicht, der Sippengeist wieder da. Die beiden hatten Selbstvertrauen gewonnen und zu dritt sind wir dann ja in einem Bruchteil der Zeit wieder zum Lagerplatz gefahren.
Cool.
Ja, das war.
Wann wart ihr dann im Endeffekt wieder da? Also von Abfahrt bis wieder am Lagerplatz, wie lange hat es gedauert ungefähr?
Oh, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube, wir hatten noch so 3 Stunden Schlaf und dann wurde's wieder morgen.
Wie alt warst du da?
Da war ich, glaube ich, 15 oder 16 als Sippenführer.
Das ist auch eine Herausforderung, dann ganz alleine auf dem Kanu mit zwei.
Ja,
Ja.
und also es war wirklich stockfinster. Man hatte ein bisschen Sterne, keinen Mond und ich bin letztendlich stur nach Kompasspeilung gefahren. Das war ziemlich interessant.
Ah, okay. Aber krass, dass es geklappt hat. Also dann hattet ihr einfach noch irgendwie von der Karte davor einfach dann die Kompasspeilung und habt dann.
Ja, also wir wussten ja, wo wir losgefahren sind und wir wussten, wo wir dann abends angekommen sind und dann haben wir uns eigentlich mit der Peilung und dem Ufer so dahin getastet.
Tja,
Ja,
dann.
und ja, wie gesagt, Steffen hat eigentlich nur geweint und hat unsere Schokolade, die wir mitbekommen haben, gegessen alleine. Und der Manfred hat gemeutert und den musste ich dann ja gewaltsam sein Paddel abnehmen.
Oh Mann. Ja, aber gut, dadurch weiß man jetzt, warum man Kompass lernt. Es bringt doch was.
Ja, genau.
Sehr schöne Geschichte. Du hast schon kurz gesagt, du bist Bundespfadfinderführer und bei euch auch Stammesführer. Truppführer, sorry. Ja. Dann hast du ja ganz schön viel zu tun eigentlich, oder?
Ja, also ja, mit 2 Ämtern hat man auf jeden Fall zu tun, aber ich meine, wenn man die Sachen gern macht, dann ja, kommt es einem auch nicht so viel vor, wie es letztendlich ist. Und beim Trupp habe ich ja auch Unterstützung. Und ja, das in der Pfadi-Stufe, das hat mal Arbeitsspitzen, sage ich mal, halt zum Pfingstlager oder so. Aber ansonsten ist die Pfadfinderstufe ja relativ pflegeleicht.
Das stimmt.
Wie schaut's bei euch im Trupp eigentlich aus? Also sippentechnisch, wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, also wir haben ja eigentlich offiziell in Kitzingen 2 Trupps. Den Jungstrupp, die Horde der Karusker und den Mädelstrupp Solban. Aktuell sind wir aber in den jeweiligen Trupps bloß eine Sippe, also eine Mädelsippe und eine Jungsippe. Deswegen führen wir aktuell faktisch einen Trupp, weil 2 Sippen sind ja einfach ein Trupp, nicht zwei. Und haben ja letztendlich halt auf dem Papier, sage ich mal, die 2 Namen. Aber in der tatsächlichen Arbeit ja, funktioniert es wie ein Trupp aktuell in Kitzingen.
Und das ist einfach so, weil ihr früher mal ganz viele Sippen hattet.
Genau, also es gab Zeiten, da hatte Kitzingen 5 oder sogar 6 Sippen.
Boah. Das ist krass.
Und da gab es dann halt 2 Trupps. Als ich Pfadi war, gab es noch 4 Sippen, also 2 Jungsippen, 2 Mädelsippen. Aber das ist in den letzten Jahren immer weiter geschrumpft, leider.
Gut, aber es kann ja auch wieder kommen.
Ja, genau. Also ist oft so, dass es Höhen und Tiefen gibt. Genauso in der Wölflingsstufe bei uns. Mal sind es irgendwie 20 und dann mal 3. Also es schwankt immer. Wobei, ja, der Trend in den letzten Jahren stetig abnehmend und ja, ich hoffe, dass es wieder nach oben geht.
Bist du ein guter Schätzer?
Puh, kommt drauf an, was, würde ich sagen.
Wir haben nämlich ein Spiel vorbereitet und da geht's ums Schätzen. Hast du
Okay.
Lust?
Dann würde ich sagen, nein, weil ich würde sagen, meine Schätzstärke liegt auf irgendwie Gewicht oder Entfernungen oder irgendwas, was ihr mir jetzt wahrscheinlich nicht bieten könnt.
Ja, können wir mal schauen. Also Luis und ich haben beide unabhängig voneinander Schätzfragen rausgesucht und die anderen beiden Personen raten dann. Und wer näher an der richtigen Antwort ist, da, der kriegt einen Punkt und am Ende schauen wir mal, wer der beste, die beste Schätzerin ist.
Genau.
Magst du mit einer Frage anfangen, Luis?
Ja. Als erste Frage habe ich mir überlegt, und zwar, wie viele Seiten hat denn unser grünes Wiesenthaler Liederbuch?
Dreihundertfünfundzwanzig.
Nee, das hatten wir nämlich am Sommerlager auch und es waren, ich glaube, 429
Oh, okay, ja gut.
oder
Da
so.
Hanna, hattest du natürlich schon einen kleinen Vorteil. Ist gar nicht so schlecht, also ist sehr gut. Es hat 428 Seiten.
Ah, über
28,
400 hätte ich
ah.
nicht gedacht.
Ja. Das ist ganz schön dick.
Ja, schon viele Lieder. Wie viele Lieder denkt ihr, kennt ihr aus dem
Ja,
Liederbuch?
das wollte ich auch gerade fragen.
Puh, ich denke mal 60 oder 70%.
Ach, so viel? Krass.
Ja, gut, ich meine, viele Lieder lernt man, oder habe ich erst in der Rover-Stufe gelernt. Aber es sind doch auch einige dabei, die ich gar nicht kenne.
Ja, ich habe es auch gemerkt am Rover Michi Fest, dass man da dann natürlich schon noch andere Lieder noch singt und die man davor jetzt, wenn dann überhaupt nur erst einmal oder noch gar nicht gesungen hat. Also das ist dann schon ganz cool. Ich würde sagen, weniger, also bei mir wahrscheinlich höchstens die Hälfte oder so vom Gefühl her.
Ich hätte jetzt auch so irgendwie 40% oder so geschätzt.
Aber das kommt, glaube ich, wirklich daher, dass wir halt noch quasi zuerst aus der Fadi-Stufe raus sind und man da eben schon zwar mehr Lieder singt als beim Wölfling, aber doch noch nicht so viele.
Ja, ich glaube, es ist ja auch generell so, dass es in jeder Stufe so Favoriten gibt, die dann oft gesungen werden. Und
Ja,
dann nicht so viel Abwechslung reinkommt.
wobei bei den Rovern sind schon auch echt viele Lieder dabei, die einfach sehr, sehr selten gesungen werden und die auch nur einzelne Rover dann können. Und so haben die es dann ins Lied geschafft, aber so zu einem festen Repertoire zählen die trotzdem auch in der Roverstufe nicht.
Naja.
Ja, es ist leider immer so, dann kommen immer wieder Lieder dazu, die dann irgendjemand vorschlägt und nur wenige schaffen es dann, sich zu etablieren.
Wir haben einmal, das war ganz lustig, an einem Friedenslicht haben wir an einem Abend es so gemacht, dass wir uns ein zufälliges Lied aufgeschlagen haben, was keiner kannte, und wir es dann einfach irgendwie gesungen haben. Das war sehr lustig.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Also könnt ihr ja mal ausprobieren
Ja, mal ausprobieren.
an unsere
Ja.
HörerInnen.
Fadi-Schlag und los geht's.
Genau. Hanna, willst du die zweite Frage, also deine erste Frage stellen?
Ja, gerne. Ist ja jetzt nicht Fadi-related, aber wie viel oder wie viele Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken?
Puh. Keine Ahnung, 40.
Wie viel, sagst du?
40.
Okay, ich glaube, ich sag 20.
Da war der Yannick näher dran, aber trotzdem sehr weit entfernt. Es sind nämlich 100 Liter
Boah,
Bier.
boah. Wenn man überlegt, wie
Pro
viele
Kopf.
Leute gar kein Bier
Eben.
trinken.
Eben.
Ja, also ich denke mal, da sind ja auch Kinder dann dazu gezählt. Das sind ja schon mal, weiß nicht, 20% oder so. Vielleicht nicht, aber.
Tja, die ganzen Bayern hier vom Oktoberfest, die zählen natürlich ordentlich da rein.
Ja, das stimmt. Hat nochmal den Durchschnitt so um 20% hochgezogen.
Wenn du dir vorstellst, wenn man am Tag eine halbe trinkt, dann hast du ja schon irgendwie 160 Liter.
Ich mach mal weiter.
Luis,
wie viele Mitglieder hat denn die Pfadfinderei ungefähr weltweit?
Oh.
29 Millionen.
Ja, ich wollte 30 Millionen sagen.
Sagt ihr das so, 29 und 30?
Ja, dann sage ich 35 Millionen.
Okay, also die Hanna liegt näher dran. Also es ist ein Wert von 2011, aber ich denke, es hat sich jetzt nicht der dramatisch verändert. Und da war es tatsächlich so über 60 Millionen.
Ach, scheiße.
Ach, krass.
Ja.
Ich habe das erst neulich nachgeguckt und weil da stand, dass die Pfadfinderei die zweitgrößte Jugendbewegung ist, dann habe ich mich gefragt, was die größte ist. Und das war der CVJM, christlicher Verein junger gegründeten Männer, heute abgeändert auf Menschen. Und ich dachte, die hätten 60, aber dann hatten die irgendwie 150 oder so. Das war nämlich...
Sind die auch weltweit aktiv?
Ja,
okay.
Das ist eine irgendwie evangelische Jugend quasi.
Krass.
Und das Interessante ist, dass die Pfadfinder in mehr Ländern aber aktiv sind als die CVJM.
Na gut, Pfadfinder sind ja doch nochmal ein bisschen freier, auch was jetzt so die Religion betrifft. Vielleicht hängt das dann damit zusammen.
Ja, bestimmt.
Hanna.
Wie lange hält eine Ehe im Schnitt?
Sieben Jahre.
Ich sag 15.
Das ist genau 15. Richtig, sind krass. 15 Jahre.
Ja. Oh, war ich aber pessimistisch.
Ja. Aber 15 Jahre ist nicht so schlecht eigentlich, oder?
Ja, aber gut, wenn man früh heiratet, dann ist es auch nicht gerade.
Ja gut, es ist halt wie immer der Schnitt. Es gibt schon auch viele, die irgendwie 25, 30, 40 Jahre verheiratet sind. 50, die goldene Hochzeit.
Ja, das stimmt.
Aber halt auch eben viele, die sich wohl sehr schnell scheiden lassen. Wie viele Auszeichnungen und Ehrungen hat Baden-Powell bekommen in seinem Leben, während seines Lebens?
Also generell,
gar kein Plan.
Alle Auszeichnungen?
Genau, Auszeichnungen und Ehrungen.
Während er gelebt hat oder auch noch danach?
Also das ist wohl während seinen Lebzeiten.
Ich frage jetzt so Fragen, obwohl es eigentlich so gar nicht relevant für meine Antwort ist, weil ich gar keine Ahnung habe.
Vor allem, was ist alles eine Auszeichnung? Oder
also
eine
wahrscheinlich
Ehrung?
Jetzt nicht irgendwie... dass er in irgendeinem kleinen Pfadfinderstamm an der Wand hängt oder so, aber also schon ein bisschen was Größeres.
Keine Ahnung. Ich hau einfach eine random Zahl raus. 300.
Ui, ich hätte 115 gesagt.
Also da seid ihr beide sehr weit oben. Laut Wikipedia sind es 37.
Ja, gut.
Ja,
aber ihr habt, also, ja. Sind natürlich auch dann schon große Auszeichnungen.
Hat die nicht irgendeinen Nobelpreis gewonnen? Oder ist das jetzt komplett falsche Info?
Das weiß ich nicht, aber wenn, dann Friedensnobelpreis wahrscheinlich.
Ja, in Mathe wird es nicht gewesen sein.
Genau, er wurde mehrere Male vorgeschlagen.
Ah, okay. Aber hat den dann nicht gewonnen, oder wie?
Anscheinend nicht, nein.
Ach, schade.
Aber zu den Auszeichnungen, das sind dann irgendwelche Knight Commander oder hier Kommandeur der Ehrenlegion, großes Ehrenzeichen von Österreich oder so. Also solche Sachen.
Ja, interessant.
Hanna, machst du weiter?
Ja, Wie viele Menschen leben in China?
Eins
Das könnte man sogar wissen.
1 Milliarden.
Ich sag 1,7.
Ja, der Yannick war näher dran. Es sind 1,37 Milliarden.
Ja, okay. Yeah, endlich mal richtig. Oder was heißt richtig, aber mal ein Punkt.
Ja. Wie viele Knoten sind bei Wikipedia aufgelistet?
Hundertdrei.
250.
Okay, da ist Yannick wieder näher dran. Es sind 191.
Krass, was man so mit ein bisschen Seil machen kann.
Es gibt aber auch für alles einen extra Knoten. Und irgendwelche
Zierknoten. Ja, so eine Schlaufe mehr.
So. Ja.
Ja. Wie viele Satelliten befinden sich im All?
Oh, das sind viele. Zehn. 5.000.
Boah, so viele. Ne, ich sag 1.000.
Ja, da war der Yannick wieder näher dran. Der Yannick holt auf. Es sind 1.495.
Aha. Ja, weil Elon Musk will ja jetzt, glaube ich, irgendwie 20.000 Satelliten ins All schicken.
Warum denn?
Ja, der will irgendwie ein weltweites Netz aufbauen, das jeder Internet hat. Irgendwie. Und dafür braucht man wohl 20.000 Satelliten.
Okay, einfach mal die Zahl fast 20-fachen.
Deswegen dachte ich, okay, gibt's vielleicht wenigstens schon so ein paar tausend, aber ja.
Nee.
Ah, wir bleiben gleich mal im Weltraum. Wie viele Sterne sind von der Erde aus mit dem menschlichen Auge, zu perfekten Bedingungen natürlich, sichtbar? Also jetzt nicht nur auf der Nordhalbkugel, sondern theoretisch, wenn man jetzt die Erde wäre und überall hinschauen könnte.
Boah.
Krasse Frage.
Bei perfekten Bedingungen.
Klar, also ohne irgendwelche Lichtverschmutzung und so.
Boah, das sind bestimmt richtig viele.
Also jetzt nicht, was man mit dem Teleskop sehen kann, sondern nur mit dem menschlichen Auge.
Mhm. Also ich meine, bei perfekten Bedingungen, da ist ja der ganze Stern, also der ganze Himmel voller Sterne.
Ich wollte gerade sagen, ich war tatsächlich schon mal bei einem ziemlich guten Sternenhimmel. Da gibt es ja so Dark Sky Reserves. Die kannst du ja gar nicht zählen und das siehst ja dann nur die Hälfte.
Okay, ich sage, ich weiß nicht, ob ich jetzt komplett drüber liege oder komplett drunter. 70 Millionen.
Boah.
Okay, komplett drüber. Dann weniger.
Also ich wäre jetzt mal so bei, keine Ahnung, 10.000.
Nur?
Das ist gar nicht so schlecht. Das sind tatsächlich nur 5.000.
Was? Also so sehe ich ja schon allein, wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue.
Und also es ist dann quasi auf einer an der Stelle dann nur 2.000, wenn man ja nicht die ganze halbe Kugel sieht. Und in der Stadt sind es dann oft auch nur 300 bis 500 oder in Stadtzentren sogar nur 50 bis 100 Sterne.
Ist mir jetzt schon ein bisschen unangenehm, dass ich da mich so überschätzt habe. Hoppala.
Naja, aber es ist schon, also ich meine, bei richtig guten Bedingungen kannst du ja zum Beispiel die Milchstraße sehen. Das ist ja letztendlich auch wie eine Sternenwolke, also keine Ahnung, aber das zählt wahrscheinlich dann nicht als einzeln erkennbarer Stern.
Ja, wahrscheinlich.
Das dachte ich nämlich auch. Ich dachte, da auch so ganz Mini-Punkte, die man kaum erkennen kann, würden dann zählen. Deswegen. Naja.
Machst du weiter?
Ja. 2014 in Wikipedia.
Ihr
Das
macht heute
übrigens.
Wikipedia-Quiz.
Das ist übrigens die gleiche Zahl, wie Weihnachtsbäume pro Jahr in Deutschland verkauft werden.
Macht es das jetzt einfacher oder schwieriger?
Naja, mal überlegen, wie, also einen Weihnachtsbaum kaufen sich ja schon viele. Ich sag 40 Millionen.
Meinst du, dass die Hälfte? Okay, das ist ja meistens pro Haushalt.
Ja, und dann gibt es noch irgendwelche Firmen, Schulen, die Weihnachtsbäume haben.
Ich sag mal 25 Millionen.
Da war der Yannick wieder näher dran, aber nicht so viel. Es sind 30 Millionen.
Ah, ja, okay. Nicht schlecht.
Aber schon eigentlich viele Weihnachtsbäume, oder?
Ich wollte gerade sagen, die Weihnachtsbäume haben es definitiv leichter gemacht.
Ich auch.
Ja. Ja, weil es kann ja ungefähr, da kann man so einen Richtwert, weil man weiß, wie viele Einwohner Deutschland hat, und weiß, nicht jeder wird einen Weihnachtsbaum kaufen.
Aber
Ja,
trotzdem
und
30 Millionen.
Wikipedia-Artikel. Und Wikipedia-Artikel hat man ja gar keine, ja, irgendeine Bezugsgröße, wo man es abschätzen könnte.
Ja.
Aber ist da mit jetzt Gesamt-Wikipedia oder da nur englischsprachig oder nur deutschsprachig oder?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich denke deutschsprachig.
Ja.
Ist ja auch 2014.
Okay, genau.
Wäre auch witzig, von wie vielen Autoren diese 25 Millionen Artikel sind.
Wie hoch ist der höchste Mammutbaum?
Meter.
Okay, warum so genau?
Weiß ich nicht. Ich glaube, ungefähr ist es so und ich wollte einfach irgendwas sagen.
Sag bisschen größer 122
Oh, nee, warte
Meter.
mal. Der ist über. Nee. Ist er. Ich glaube auch, dass über 120 sogar ist. 127 oder so.
Okay. Also, es ist tatsächlich so, dass der höchste Mammutbaum ist 83,8 Meter hoch. Also
Okay.
der größte lebende.
Okay. Komisch. Ich dachte, der wäre auf jeden Fall über 100 Meter.
Und ich habe mich danach an Janik gerichtet, weil er das so selbstbewusst gesagt hat. Ja.
Oder eventuell, also das war auf jeden Fall der höchste Riesenmammutbaum. Von daher dachte ich, dass das einfach dann auch die größte Gattung ist. Ja, genau, der ist 84, knapp 84 Meter hoch, ja.
Also, ich habe das jetzt mal gegoogelt, weil Bäume, das ist natürlich, da will
Das
ich es
ist,
genau wissen.
ja.
132,5 Meter und ist ein
Ach, krass.
Sequoia, was auch zu den Mammutbäumen zählt.
Ah, okay.
Ja, Fake News, Luis.
Und der lebt noch.
Ja.
Okay, ja gut, dann.
Weil ich war erst vor 2 Jahren, war ich an der Westküste in Amerika und da habe ich den voluminösesten Mammutbaum besucht. Aber das ist nicht der höchste und der hatte nämlich, der voluminöseste war glaube ich schon 80 Meter und der höchste, da wird nämlich der Ort geheim gehalten, damit da nicht die Touristen hingehen.
Ah, okay. Gut, dann tut es mir leid. Und dann, wer hat dann gewonnen?
Weiß es nicht, ich habe nicht mitgezählt.
Ja, dann war ich mit 127 näher dran.
Okay, gut.
Ja, ich habe 122 gesagt. Ah ja, stimmt,
Ja,
127. Ja, erst hattest du 117,
ich habe
dann
mich korrigiert, weil ich
127.
dachte, es waren dann doch eher irgendwas an die 130.
Ja. Wer hat insgesamt am meisten Punkte?
Janik.
Gut, ich
Ah,
habe
der
ja
hat
noch
ja auch
die
doppelt so
doppelte
viele
Chance.
Chancen.
Aber wenn ich uns beide zusammenzähle, dann haben wir 4 und Janik, du hast 6 Punkte.
Oh, die waren aber alle zum Schluss.
Aber ein sehr cooles Spiel. Und dann kriegst du auch, wie alle anderen Gäste, irgendwann mal, wenn wir uns sehen, ein Haar voll Gummibärchen.
Cool.
Du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass du an der amerikanischen Westküste warst. Magst du mal ein bisschen mehr über die Reise, die sehr große Reise, die ihr gemacht habt, erzählen?
Ja, klar, gerne. Also die Theresa und ich, wir sind ja zusammen schon seit längerer Zeit. Theresa ist unsere Stammesführerin und macht den Mädelstrupp. Und wir haben zusammen in Freising gewohnt, wo wir studiert haben. Und ja, während dem Studium hatten wir schon den Traum von einer großen, langen Reise und haben dafür während dem Studium gearbeitet und gespart. Und als wir unsere beiden Studiengänge fertig hatten, haben wir dann ja, das meiste von unserem Zeug verkauft, die Wohnung aufgegeben und sind dann auf unbestimmte Zeitreisen gegangen, was sehr spannend war.
Also ihr wusstet am
Und
Anfang gar nicht, wie lange ihr wegbleiben werdet.
nee, wir haben zu allen gesagt, 1 oder 2 Jahre oder vielleicht auch länger oder wir kommen auch nach 3 Monaten zurück, wenn es uns nicht gefällt. Also wir wollten da frei sein im Wesentlichen. Genau, weil wir waren ja nach dem Abitur schon mal zusammen unterwegs in Kanada und Amerika. Und da hatten wir schon von vornherein ganz fest gebucht, genau den Tag, wann es losgeht und wann es aufhört. Und das hat uns dann im Nachhinein genervt und das wollten wir dann nicht nochmal haben. Genau. Naja, letztendlich war unser Reiseplan den wir hatten, war, dass wir von Deutschland aus ohne Flugzeug nach Australien kommen. Das war unser Ziel im Wesentlichen. Hat letztendlich, kann ich vorwegnehmen, nicht ganz funktioniert. Aber wir sind von zu Hause, also von der Haustür bis nach Bali ohne Flugzeug,
Boah.
über Deutschland nach Polen, nach Lettland, nach Russland, in die Mongolei, nach China, Vietnam, Kambodscha, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien. Also die ganzen Länder haben wir ohne Flugzeug geschafft. Und
Krass.
dann waren wir nach, oh, ich glaube, 5 Monaten oder 6 Monaten oder so, waren wir dann auf Bali gesessen und haben leider kein Segelschiff gefunden, das uns mit nach Australien nimmt, was unser Plan A war. Plan B war das Containerschiff. Da hat sich aber herausgestellt, dass das als Passagier ziemlich, ziemlich teuer ist. Also das hätte für uns beide von Bali nach Westaustralien, was eigentlich keine so große Strecke ist. Aber es hätte gekostet, ich glaube, 2.000 € pro Person, also 4.000 €. Und der Flug von Bali nach Perth, also Westaustralien, hat für uns beide zusammen 80 € gekostet. Genau.
Krass.
Und da waren dann, ja, waren die hohen Ideale, wurden dann doch vom Geld wieder untergraben. Und dann haben wir gesagt, na nee, gut, ob wir jetzt im Containerschiff sitzen oder vor allem das Containerschiff, das wäre ja, ich glaube, fast 10 Tage gefahren. Und ob du dann so lange im Containerschiff sitzt, was irgendwelche Schwefel, Stickoxide rauspustet, oder ob du halt den Flug machst, der 3 Stunden dauert. Ja, irgendwie muss man, hat man immer einen CO2-Fußabdruck, und da ist er halt ein größer geworden, ja.
Ja, klar.
Genau, und dann waren wir in Australien. Also ich könnte jetzt stundenlang erzählen, wenn ihr irgendwas zu einem Land näher wissen wollt, gerne. Ansonsten, das Grobe ist eben, das meiste ist mit dem Zug passiert, also Transsibirische Eisenbahn kennt man vielleicht als Stichwort. Wir waren in Sibirien, wir waren am Baikalsee, das kommt ja auch in vielen von unseren Liedern vor. Waren in der Mongolei, sind in der Steppe mit Pferden geritten, waren in China, haben natürlich die chinesische Mauer gesehen, waren im tibetischen Land, im Hochland unterwegs, haben da eigentlich den ersten Teil ziemlich viel mit dem Zug gemacht, sind auch getrampt, vor allem in Europa noch. In Vietnam haben wir uns Motorräder gekauft, sind von Nord Vietnam nach Südvietnam mit dem Motorrad einen Monat gefahren, haben das wieder verkauft, dann wieder viel mit Zug und Fähre. In Australien haben wir uns dann ein Auto gekauft, einen Geländewagen, anders kommt man dann nicht viel weiter, und haben in Australien gearbeitet als Kirschenpflücker und als Blaubeerpflücker und im Weinberg ein bisschen. Haben da richtig gutes Geld verdient. In Australien ist das Leben sehr teuer, aber die Löhne auch sehr gut. Und dann sind wir mit dem Auto durch Australien gefahren. Ja, haben so das typische Programm mitgenommen: Kängurus, Emus, Koalas, den Uluru, den Roten Berg, Melbourne, Sydney, so die größeren Städte. Sind dann nach Neuseeland auch wieder geflogen. Von da an war dann so die Einstellung, jetzt ist auch schon wurscht. Wir haben dann aber, also wir haben halt gemerkt, dass Reisen ohne Flugzeug wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend ist. Ich glaube, wir haben insgesamt, also wir waren letztendlich ein Jahr ziemlich genau unterwegs. Ich glaube, wir haben insgesamt einen kompletten Monat, also ein Zwölftel, haben wir in Zügen, Bussen oder Flugzeugen verbracht. Also in öffentlichen Verkehrsmitteln letztendlich. Und das ist einfach nur anstrengend, wenn man das so oft macht. Und ja, sind da eben drauf gekommen, dass es halt wie so oft im Leben ist, weder schwarz noch weiß das Beste, sondern halt irgendwie einen Mittelweg muss man finden. Und unser Mittelweg war dann letztendlich, wir machen alle Strecken, die über Land gehen, machen wir ohne Flugzeug, also quasi keine Inlands- oder Interkontinentalflüge. Aber immer, wenn irgendwo ein großer Teich dann kommt, dann fliegen wir. Und dann sind wir quasi, und wir haben auch immer versucht, die kürzeste Strecke zu fliegen. Also wir sind dann, wie gesagt, von Bali nach Perth, das ist nicht so weit. Dann Australien auf dem Landweg. Von Sydney nach Auckland, das ist die Südinsel in Australien, in Neuseeland, das ist ziemlich genau das andere Ende der Welt von Deutschland aus. Da haben wir uns dann Fahrräder gekauft, haben da Packtaschen drauf geschnallt und sind 2.500 Kilometer durch Neuseeland geradelt.
Krass.
Das war, ja, eigentlich fand ich mein Lieblingsteil. Haben die Fahrräder dann in Nordneuseeland, Auckland, wieder verkauft, sind dann von Auckland nach Los Angeles geflogen, haben dann die Westküste in Amerika ein bisschen bereist, sind mit dem Zug durch Amerika durchgefahren, nach Chicago, haben einen kurzen Abstecher zu meinen Verwandten in Kanada gemacht, bei Toronto, wo wir auch schon nach dem Abi waren, sind dann auch mit dem Bus, mit Öffis nach New York noch und sind dann von New York nach Paris geflogen und sind von dort nach Hause getrampt. Das war jetzt die kürzeste Version, die ich, glaube ich, erzählen kann.
Ja, krass. Kann man dadurch, also davon auch, weil das waren ja sicher sau viele Erfahrungen, die ihr da gemacht habt, meinst du hast davon irgendwas auch mit zu den Pfadfindern gebracht, könnte man sagen? Ist vielleicht ein bisschen schwierig, die Frage, aber...
Also, pfadfinderisch habe ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft, dass man irgendwo mal Pfadfinder trifft oder so. Das war wirklich sehr selten der Fall. Aber ob ich was mitgebracht habe, ich glaube nicht direkt, wenn dann indirekt. Also ich glaube schon, dass man sich durch so eine Reise, durch so Erfahrungen verändert und ja, entspannter wird. Also es gab viele Tage, wo man nicht weiß, wo man heute Nacht schläft oder wo man morgen schläft oder wie man von A nach B kommt. Wie das so weitergeht. Ja, so eine Entspanntheit und das wirklich auch letztendlich glaube ich eher, dass ich mehr von dem Pfadfinder mit auf die Reise genommen habe. Also was man auch auf Lagern lernt, dass die Leute im Ausland eigentlich alle nett sind, dass einem so gut wie keiner was Böses will. Man wird, die Einheimischen helfen einem immer weiter. Also einfach so mit offenen Augen und einem offenen Herzen durch die Welt gehen, das habe ich schon gehabt, glaube ich, vor allem durch die Pfadis, aber ich denke auf der Reise auch nochmal ausgebaut.
Wo seid ihr dann so hauptsächlich untergekommen? Hattet ihr ein Zelt dabei oder eher in irgendwie Jugendherbergen oder wie habt ihr das so geregelt?
Ja, also das war, fand ich interessant. Für mich als ja, Outdoor-begeisterter Mensch und Fadi war natürlich klar, wir nehmen komplette Campingausrüstung mit, also Zelt, Isomatte, Kocher, Schlafsäcke, was alles dazugehört. Das war fast die Hälfte von unserem Gepäck. Also Theresa hatte einen 35-Liter- und ich einen 40-Liter-Rucksack. Das ist kleiner, mit was ich auf ein Sommerlager fahre.
Naja, das war mein Wölflingsrucksack, glaube ich.
Genau, also wir hatten wirklich minimalste Ausrüstung dabei. Auch sehr, sehr wenig Klamotten. Und ja, wir haben, denke ich, so 100 Nächte von den 360 im Zelt geschlafen. In Australien hatten wir unser Auto, das habe ich ausgebaut. Da haben wir dann im Auto geschlafen.
Das hast du dort ausgebaut?
Ja.
Nicht schlecht.
Also relativ einfach. Ich habe halt die Sitze umgeklappt und nach hinten halt eine Pritsche reingebaut und ein kleines Regalsystem. Also nicht so, wie man jetzt mittlerweile Vanlife kennt. Viel einfacher. Nee, aber tatsächlich würde ich sagen, halt in Australien war Auto, in Neuseeland gezeltet, in Europa und Mongolei auch viel gezeltet, in Amerika auch nur gezeltet eigentlich und halt in den Städten logischerweise im Hostel oder Airbnb oder wir haben auch viel Couchsurfing gemacht. Ja, und in Asien war das halt, ja, da sind die Übernachtungen halt sehr, sehr günstig. Also da gibt es auch keine Campingplätze. Und da kann man dann für ein paar Euros irgendwo schlafen. Und noch ja, dazu klar. Ist es halt so heiß und mit den Mücken. Und da geht man dann doch lieber in ein Zimmer, vor allem wenn es so günstig ist.
Na klar.
Könntest du so einen Ort festmachen, der dein Liebster war oder der dich am meisten beeindruckt hat?
Ja, das finde ich tatsächlich auch spannend. Also das ist für uns beide ein unterschiedlicher Ort, für mich und die Theresa. Für mich ist es der Baikalsee tatsächlich. Also wie ich schon gesagt, kommt auch in unseren Liedern vor. Die haben schon gewusst, warum sie den besingen und warum die Russlandfahrt so was Besonderes ist. Also generell war Russland für mich ja eine einzigste positive Überraschung. Ich habe im Studium auch noch vorher 2 Semester lang Russisch gelernt,
Ah.
damit man sich da ein bisschen verständigen kann, weil die Russen doch sehr, sehr schwach mit Englisch sind. Und der Baikalsee war da auf jeden Fall für mich ja ein richtig besonderer Ort, weil es ist der größte, also der vom Volumen der größte Süßwassersee der Erde. Also es ist wie ein Meer, aber es ist Süßwasser. Wir waren dort im Juli, nee, im Juni. Da war gerade mal das Eis weggeschmolzen, also der ist ja 8 Monate lang zugefroren und die fahren da im Winter dann mit LKWs drauf und das Eis ist 2 Meter dick und so. Und der See, das Wasser hatte halt 3 Grad dort im Hochsommer und ja, wenn man einfach an das Wasser hingegangen ist, dann hat man schon die Kälte gespürt. Also quasi wie das Gegenteil, wie wenn man zum Feuer geht. Da spürt man es ja warm und da
Ja.
hat man es kalt gespürt. Und das hat mich wirklich nachhaltig fasziniert.
Krass. Aha.
Und dieser See, der war halt, ja, also der war spiegelglatt. Also so groß wie ein Meer. Also man konnte das eine Ende gar nicht sehen. Und dann spiegelglatt und im Hintergrund Berge, alles spiegelt sich. Du kannst hingehen, deine Trinkwasserflasche reinhalten, draus trinken. Und dann diese Kälte dazu, das war für mich wirklich was Besonderes.
Ja, stelle ich mir beeindruckend vor auch, ja.
Und Theresas?
Für Theresa war es in der Mongolei. Da waren wir in der Sandwüste unterwegs. Also Sanddünen, ja, wie man sich eigentlich die Sahara vorstellt, würde ich sagen. Nicht, also von der Farbe ein bisschen rötlicher, aber an sich wirklich 30, 40 Meter hohe Sanddünen, die wie gemalt im Gelände liegen. Und da waren wir dann zum Sonnenuntergang, sind wir dann auf diese Dünen raufgewandert, was furchtbar anstrengend ist, weil man die ganze Zeit nachrutscht. Und da in der Wüste ist es ja tagsüber sehr, sehr heiß und dann nachts wird es sehr, sehr kalt. Und dann saßen wir halt auf diesen Sanddünen und haben den Sonnenuntergang zugeguckt, der wahnsinnig schön war. Und die Luft hat halt sehr schnell abgekühlt. Also es war dann in der Luft schon nur noch, keine Ahnung, 10 Grad. Also man hat schon einen dicken Pulli anhaben müssen. Und man war aber auf diesem warmen Sand gesessen, der noch die Sonnenenergie gespeichert hat. Und man konnte so richtig reingreifen mit seinen Füßen, mit seinen Händen. Und da war es wie in einer Wärmflasche mollig warm in dieser Sanddüne.
Krass.
Ja. Also beides letztendlich wirklich, ja, Naturwunder würde ich es mal nennen.
Ja, also sehr schöne Erzählungen, auf jeden Fall. Wir sind aber auch schon so langsam am Ende dieser Folge angekommen. Gibt's vielleicht irgendwas, was du vielleicht auch von der Weltreise oder irgend so eine Art Motto oder abschließende Worte, was du noch mitgeben möchtest?
Ja, also ich denke, mitgeben kann man sowohl für die Pfadfinderei als auch für sowas wie eine Weltreise. Wenn man irgendwas machen möchte, dann ja, sollte man einfach seine Ziele verwirklichen und besser, ja, besser heute die Sachen tun, bevor es morgen zu spät ist.
Sehr schön.
Ist natürlich jetzt gerade mit Reisen und Corona schwierig, aber ich denke, man hat auch andere Wünsche oder Ziele im Leben.
Ja.
Und ja, im Endeffekt kann man, glaube ich, alles schaffen, wenn man es nur möchte.
Ja, und vielleicht ist das ja jetzt auch gerade eine Chance, etwas zu verwirklichen.
Ja, genau.
Sehr cool. Ja, dann vielen Dank an dich, dass du dabei warst heute bei uns.
Ja, ich danke auch. Ich war gespannt, was ich zu eurer Show, zu eurem Podcast beitragen kann oder ihn vielleicht sogar bereichern kann.
Auf jeden Fall.
Dass ihr mich so zur Reise fragt und so hätte ich gar nicht unbedingt erwartet, aber ich erzähle immer wieder gern, auch wenn jetzt jemand zugehört hat und sich denkt, dazu will ich noch was wissen, dann einfach ja, sich bei mir oder Theresa melden. Jederzeit gerne.
Ja, sehr gut.
Ja, auch noch mal danke von mir.
Genau. Also dann wünschen wir uns zusammen ein ganz, ganz herzliches
Gut
Gut Fahrt.
Pfad.
Mit Hannah und Louis.